Guten Morgen. Ich krieg noch. Ich brauche nur meine Notizen. Danke, Annelie. Genau. Also gestern habe ich gehört, da hat jemand gefragt, wer ist denn die Elisabeth, die morgen predigt eigentlich? Das bin ich. Genau. Für die, die mich noch nicht so gut kennen, also ich bin bei den Rangern, falls das niemand sieht, niemand weiß. Ich habe sogar meine Ranger-Socken heute sogar angezogen, nur für euch, genau. Ja, also die Ranger sind einfach die coolsten Leute. Deswegen dachte ich, ich fange mit einer Geschichte an von den Rangern. Ich bin wirklich richtig lange bei den Rangern jetzt. Ich darf keine Zahl sagen, sonst wisst ihr, wie alt ich bin. Aber ich weiß noch mal, als ich so 12 war, dann war ich mit meiner Cousine auf unserer ersten so richtigen Ranger-Hike. Und wir waren in so einem kleinen Team und wir haben Karte und Kompass bekommen. Und wir waren eigentlich ganz stolz, weil wir dachten, mit Kompass können wir schon ganz gut. Und wir sind losmarschiert und die Leiter hatten irgendeinen Schatz einfach irgendwo versteckt und wir sollten diesen Schatz finden. Und wir sind gelaufen und wir sind gelaufen und gelaufen und wir finden diesen Schatz nicht. Wir haben gedacht, ja, die Leiter haben es jetzt lustig, die haben sich das so versteckt, dass wir das nicht finden, irgendwo in den Baum oder sowas. Und wir sind dann zurück und wir haben uns beschwert, hey, wir haben das nicht gefunden. Mein Onkel war dabei und er hat dann gefragt, hey, was habt ihr gemacht? Und wir haben gezeigt, da sind wir lang und dann schaut er uns an. Ich verstehe, warum ihr das nicht gefunden habt. Euer Karte ist falsch rum. Nee, ich habe mich richtig geärgert, weil wir haben uns so viel Mühe gegeben. Wir sind so weit gelaufen. Und diese Geschichte ist mir neulich aufgefallen und ich habe gedacht, ja, manchmal laufen wir einfach volle Kanne und wir denken, wir laufen richtig und wir geben uns Mühe und trotzdem laufen wir einfach in der falschen Richtung. Und in der Vorbereitung habe ich ganze Philipperbrief gelesen und ich habe gedacht, wow, so cool. Das ist so stark und ich habe das Gefühl, das ist als ob Paulus, er sagt, hey, euer Karte, er sagt es auf wirklich liebevolle Art und Weise, die Karte ist falsch rum. Hey, dreh es mal um. Dann läuft ihr in die richtige Richtung, weil um ans Ziel zu kommen, muss halt Kompass und Karte muss übereinstimmen. Und dann kommt ihr ans Ziel. Und genau das möchte Paulus für uns, das möchte Gott für uns. Und darum geht es in Philippa. Also das ist mein Werbeblock. Liest Philippa selber. In diesen Predigreihe können wir nicht wirklich alles besprechen, was da drin steht. Und es hat so viel Kraft. Und es hat noch mehr Kraft, wenn wir das selber lesen und wirklich das leben, was da steht. Genau. Jetzt habe ich gesagt, wie toll dieses Brief ist, aber ich hatte trotzdem ziemliche Schwierigkeiten in der Vorbereitung. Ich habe, ja, mein Leben ist ein bisschen chaotisch gerade, so glaube ich, könnte man das beschreiben. Mein erster Kind ist 5 Monate alt, also wenn jemand da hinten ganz laut schreit, ist wahrscheinlich mein Kind. Und wir haben ein neues Haus, wir haben gerade ein Haus gekauft und das renovieren wir. Ja, mit dem 5 Monate alten Kind, ich weiß. Und ich habe Philipper 3 bekommen. Und das Erste, was in Philipper 3 steht, ist, jetzt kommt das Bibelvers, was auch immer geschehen mag, freut euch. Freut euch. Und ich bin nicht weitergekommen. Freut euch. Ich habe gedacht, ich saß da auf meinem Bett und habe gedacht, ja, ich habe vielleicht 3 Stunden Schlaf bekommen. Ich war vielleicht 8 Mal wach heute Nacht. Nee, Paulus, heute nicht. Heute keine Freude. Also eigentlich habe ich kein Lust drauf. Eigentlich geht es mir anders. Am liebsten würde ich allen sagen, wie es mir gerade geht. Weil es gibt kein gutes Wort dafür, wenn man richtig wenig Schlaf bekommt über Monate und alle, die Kinder haben, die wissen genau, was ich meine. Da fühlt man sich einfach und da will man sich nicht freuen. Und ich habe gedacht, wie soll ich überhaupt über dieses Thema predigen, wenn es mir gar nicht so geht. Und dann habe ich mal die Stimme von meiner Mama in mein Ohr gehört. Die Freude des Herrn soll euer Stärke sein. Es ist von Nehemia und es ist komplett wahr. Und es hat mich total herausgefordert. Und ich habe gemerkt, hey, okay, eigentlich geht es gar nicht darum, wie es mir gerade geht. Eigentlich geht es gar nicht darum, wie ich mich fühle, sondern es geht um was Tieferes. Es geht um eine Freude, die nicht ein Lächeln ist. Und es ist okay, dass es mir gerade geht. Und ich kann trotzdem mich freuen, weil ich sollte nicht aufhören bei mein liebe Brüder und Schwestern, freut euch, weil da steht noch mehr und ihr habt es vielleicht schon gelesen. Weil ihr habt den Herrn. Weil ihr gehört zum Herrn. Ihr gehört zum Jesus. Deswegen freut euch. Es ist keinen freut euch jetzt mal. Sondern wir haben Grund zu freuen. Und für mich war dann die Frage, hey, auf was baust du deinen Leben? Auf was baust du deinen Leben? Ist dein Leben einfach nur, du hast schlecht geschlafen, deswegen geht es dir schlecht und deswegen kannst du allen sagen, wie schlecht es dir geht? Oder ist dein Leben auf was anderes gebaut? Was Tieferes, sodass du sagen kannst, ja, im Moment bin ich müde, aber ich habe eine tiefe Freude, weil ich weiß, mein Erlöser lebt, ich weiß, ich gehöre zum Herrn. Und das ist, was mir trägt. Und genau das spricht Paulus weiter an. Und das war für mich wirklich so wie eine Reise mit diesem Kapitel. Weil er fängt dann an, aufzulisten, was er dann alles hatte, worauf er sein Leben gebaut hatte. Er hat es gebaut darauf, hey, er war wirklich in seiner Kultur, hat er das wirklich geschafft? Er war Pharisäer, er war vom Stamm Benjamin, hat alle Gesetze gefolgt. Er war wirklich, er könnte sagen, hey, ich habe mein Leben auf was richtig Stabiles gebaut. Aber er sagt, hey, das ist alles nichts. Er geht zu weit und er sagt sogar, es ist alles Verlust. Und in manchen Übersetzungen steht, es ist alles Müll. Und was machen wir mit Müll? Wir schmeißen es weg. Und das hat Paulus gemacht. Er hat sogar seine Freiheit aufgegeben. Er sagt, Jesus zu erkennen ist so viel mehr. Ich bin sogar bereit, meine Freiheit aufzugeben. Das, was wir auf jeden Fall hier so hoch schätzen, das ist was wert. Darauf baue ich mein Leben. Freiheit. Aber sogar das, sagt Paulus, hey, das ist auch Verlust, weil ich weiß, was viel besser ist. Ich gehöre zu Herrn. Und das ist auch das nächste Bibelvers. Glaube ich, sieht es noch nicht. Er sagt, aber das, was mir Gewinn war, das habe ich um Christus willen für Schaden erachtet, für Müll erachtet. Weil das ist nichts gegenüber dem, Jesus Christus zu erkennen. Und das finde ich heftig. Und ich finde es herausfordernd. Weil es heißt auch in mein Leben, oder was heißt es in mein Leben? Ich weiß noch, als meine Oma in Rente gegangen ist, das ist jetzt ein paar Jahre her, sie hatte erstmal eine kleine Krise. Sie hat dann irgendwann gesagt, hey, ich hocke jetzt daheim und weiß gar nicht mehr, wer ich bin. Und ich glaube, in diese Falle, dass so viele von uns tappen da rein, zu sagen, hey, das, was ich mache, das, was ich mir aufbaue, mein Job, mein Haus, meine Familie, meine Freunde, das alles bin ich. Und wer bin ich dann, wenn das wegbricht. Weil was Paulus sehr klar macht, das wird irgendwann nicht mehr da sein. Nur Jesus ist ewig. Und das hat mich richtig beschäftigt. Weil wir renovieren gerade ein Haus, habe ich gesagt. Und mit einem Baby, ich kann es euch vorstellen, ich kriege nicht so viel gemacht. Ich kann nicht so viel machen, einfach. Ich habe versucht, dann fleißig Kaffee zu kochen für die Leute, die da waren und geholfen haben. Aber ich habe gemerkt, so viele Leute haben geholfen. Es hat mein Herz so berührt. So viele Leute kamen. Und was richtig bescheuert war, ich habe es nicht geschafft, mich zu freuen über die Hilfe, weil innerlich habe ich mich total geschämt. Das war eine Stimme in meinem Kopf, der gesagt hat, hey, warum kriegst du das nicht selber hin? Und ich meine nicht nur Haus renovieren, das waren Sachen wie, ja, ich werde berührt. Leute kamen und haben gesagt, hey, ich wasche mal deine Wäsche. Ihr dürft bei uns duschen. Sachen, wo ich denke, ja, das sollte ich doch selber hinkriegen, oder? Das ist doch grundlegende Sachen. Ich sollte doch fähig sein, meine blöde Wäsche in die Waschmaschine zu machen, aufzuhängen und Alltag machen. Ich habe gemerkt, ich krieg's nicht hin. Und ich konnte mich nicht drüber freuen, über die ganze Hilfe, die wir bekommen haben, weil die Stimme in meinem Kopf gesagt haben, hey, du sollst besser hinkriegen, du sollst hinkriegen, du solltest das machen. Und ich musste wirklich zu Gott gehen und sagen, hey, warum fällt es mir so schwer, einfach um Hilfe zu bitten, warum ist es mir so schwer? Und Gott hat mir gezeigt, diese Stimme, es war einfach mein Stolz. Mein Stolz, der da oben stand und gesagt hat, hey, das solltest du hinkriegen. Und ich habe gemerkt, ich habe meinen Wert daraus genommen, wie viel ich über einen Tag schaffe, wie viel ich hinkriege. Und da kam plötzlich dieses Kind in mein Leben und ich konnte das, was ich normalerweise hinkriege, nicht mehr machen. Und ich habe für mich meinen Wert weggenommen. Mich gefragt, ohne das zu wissen, wer bin ich denn? Bin ich jetzt wirklich immer noch was wert, wenn ich das nicht hinkriege, was man eigentlich hinkriegen sollte? Aber Gott hat gesagt, ja. Ja, hast du. Du hast diesen Wert. Und ich habe gelernt und ich lerne immer noch, Danke zu sagen, mit einem aufrichtigen Herz. Ah, das war so schwierig. Und ihr werdet wahrscheinlich denken, einfach um Hilfe zu bitten. Klar, aber für mich war es nicht so. Und ich musste meinem Stolz sterben lassen. Wirklich. Aber das bringt Freiheit. Und Gott hat einfach gezeigt, seh, ich habe dich gesegnet. Seh diese Helfer, ich habe die geschickt, um euch zu segnen. Schau mal, dieses Haus, dass ihr das überhaupt kaufen konnte, ist ein Wunder. Ist wirklich so. Es ist aber eine ganz andere Geschichte. Könnt ihr mir gerne nachher fragen. Das ist ein Wunder. Und als ich das alles erkannt habe, habe ich gedacht, Mist, stimmt. Ich dachte, ich weiß das schon. Ich dachte, ich weiß schon, wie Gott ist. Und ich weiß schon, dass mein Wert nicht daraus kommt, was ich tue. Aber wir fallen so schnell in diesen Muster wieder rein. Oder ich zumindest. Und ich dachte, Gott, habe ich das nicht schon gelernt? Und Gott ist da so gnädig. Es ist so schön. Weil dieses Brief, Leute, das ist der Hammer. Weil Paulus geht dann weiter und er sagt, hey, Gott arbeitet an uns. Das haben wir schon im ersten Kapitel gehört. Das, was er angefangen hat, und das ist das nächste Bibelvers, was er schon angefangen hat in euch, das wird er so Ende bringen. Heißt, wenn ich das nicht erstmal gecheckt habe, vielleicht beim nächsten Mal oder vielleicht bei den Malen danach. Weil Gott ist nicht jemand, der sagt, hey, jetzt musst du das endlich checken. Sondern er sagt, ey, ich arbeite weiter in dir. Und der Grund ist, warum ich gesagt habe, ich dachte, ich habe es schon gecheckt, ist, weil ich bin bei den Rangern. Werbepause. Nein. Und ich habe neulich den Stamm übernommen. Das ist ein bisschen über ein Jahr her. Letztes Jahr. Da habe ich die Stammleitung übernommen. Und für mich war das auch genau so ein Prozess. Erstmal wurde ich gefragt, nicht ob ich den Stamm übernehmen konnte, sondern ob ich Stammwart sein konnte. Das ist nicht die Hauptrolle, sondern die unterstützende Rolle quasi, aber leiten trotzdem den Stamm. Und als ich diese Frage bekommen habe, habe ich einfach aus Reflex raus gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Ich nicht. Da gibt es so viele fähige Leute. Ich bin keiner davon. Weil unser Stammwärtin, die war so mega gut. Die konnte, ohne Witz, die wusste den Namen von jedem einzelnen Kind in unser Stamm. Und es sind über 100. Und das war nicht genug. Sie konnte auch sich merken, die Namen von jedem einzelnen Elternteil von diesen Kindern. Und wenn es gut war, dann auch die Großeltern und den Onkel und Tante. Und ich habe gesagt, ich bin froh, wenn ich die Namen von meinem Team kenne. Und ich konnte mich gar nicht in diese Rolle sehen. Und dann kam Thomas auf mich zu und hat gefragt, kannst du dich vorstellen, Stammleiter zu machen? Und dann habe ich gedacht, ihr spinnt. Ihr wisst doch, dass ich das nicht kann. Ihr als unser, also du als mein Pastor, solltest wissen, dass ich das nicht kann. Wir kennen uns ein bisschen, oder? Und er hat gesagt, bete drüber. Habe ich gemacht. Und ich habe keinen Frieden bekommen. Aber ich dachte, okay, ich bete jetzt ein bisschen drüber, ich bete ein bisschen drüber und Gott wird wahrscheinlich sagen, ja, du sollst es nicht machen. Und meine Gebete sahen leider eher so aus, Herr, du kennst mich am besten. Ich danke dir, dass du mich so gut kennst. Du weißt, dass ich das nicht schaffe. Also kannst du auch denen sagen, dass ich das nicht schaffe, sodass sie auf jeden Fall aufhören, mich zu fragen. Und Gott, ich danke dir, dass du mich so gut kennst. Ja, und Gott hat einfach gar nichts gesagt. Und ich dachte, okay, muss einfach ein bisschen härter beten. Also. Und dann kam der Tag, wo ich Thomas eine Rückmeldung geben musste. Und ein paar Tage davor habe ich die brillante Idee gehabt, ich rufe jetzt meine Eltern an. Weil wenn jemand mich gut kennt, dann meine Eltern, oder? Und ich habe meine Eltern angerufen und angefangen, oh, die haben mich gefragt. Und ja, ich habe gebetet, der Gott hat nichts gesagt. Aber ihr wisst doch, ich kann das nicht. Das entspricht nicht meinen Begabungen. Und ach, das wäre so viel Stress und so viel zu tun. Und ich kann das noch nicht. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Und dann hat meine Mama, sie saß einfach da, also Videocall, war ganz still. Und irgendwann sagt sie, wer lebt in dir? Es gibt nur einen richtigen Antwort. Ich so, Jesus? Nee, ich weiß schon. Sag sie, ja. Kann Jesus einen Stamm leiten? Ja, Mama, Jesus kann einen Stamm leiten. Ach. Ja, also, was ist dein Problem? Es war kein Tropfen Mitleid in ihre Stimme. Deswegen bin ich zu ihr gegangen. Kein Tropfen Mitleid. Da habe ich gedacht, okay. Und dann dachte ich, ja, noch besser. Ich gehe dann am Freitag zu einer Leiterin, bei einer Ranger-Mitleiterin und dann erzähle ich ihr, dass ich gefragt wurde und ich kann das nicht. Und genau, gleiche Theater. Sie hat sich nicht mit meiner Mama abgesprochen. Aber sie schaut mich an und sie sagt, Elisabeth, wer lebt in dir? Und ich habe gedacht, oh nein. Aber ich wusste dann, okay, Gott, ich verstehe es. Ich verstehe es jetzt endlich. Es geht nicht um mir. Es geht nicht darum, was ich kann oder was ich nicht kann, weil es geht um ihn. Es geht darum, was er machen möchte durch mich. Und ja, ich kann das alles nicht, egal, weil er kann das. Und ich muss Kontrolle abgeben. Oh, das ist bei mir ganz schwierig. Aber Kontrolle abzugeben und Freiheit zu bekommen, dass er durch mich arbeiten kann. Und das ist so gut, wenn ich das erkannt habe. Es sind immer noch wirklich viele Situationen. Es ist wöchentlich Situationen, wo ich sage, Gott, jetzt sind wir wieder da. Jetzt habe ich keine Ahnung mehr. Jetzt musst du was machen. Und er tut's. Und jedes Mal denke ich, boah, wie klein ist mein Glauben? Wann checkt endlich mein Herz, wie groß mein Gott ist? Nicht nur mein Kopf, sondern mein Herz soll es checken. Und das ist eben das, was Paulus sagt, hey, ihr denkt so und so und so, aber Gott denkt so. Und es geht nicht darum, dass wir das, was in der Bibel steht, als eine coole Philosophie nehmen, einen Add-on, das können wir auch so glauben, sondern nein, er sagt, es soll uns verändern. Es soll uns durchdringen. Es soll das, was wir früher dachten, ersetzen. Nur dann kommen wir ans Ziel. Und Gott sei Dank, sagt Gott, hey, das ist eine Reise und ich gehe auf diese Reise mit dir. Du musst es jetzt nicht sofort können, wissen. Und das Leben ist keine Wartehalle auf die Ewigkeit. Das finde ich so gut, das hat jemand gesagt. Das Leben ist keine Wartehalle auf die Ewigkeit, sondern es ist eine Werkstatt, wo Gott sagt, hey, ich sehe was in dir und ich möchte das hervorbringen. Ich möchte was schleifen, was Schönes daraus machen. Aber wie können wir das hinkriegen? Ich habe ein paar Punkte habe ich aufgeschrieben. Genau. Wie können wir das praktisch machen? Paulus gibt uns auch doch noch Tipps. Also liest es wirklich, das ist gut. Er sagt, sucht euch Vorbilder. Er sagt nochmal krasser, ich traue mich noch nicht, das zu sagen, aber er sagt, schau auf mich, nimm mein Leben als Vorbild. Ich hoffe, dass ich irgendwann das auch sagen kann. Aber ich denke, das ist so wichtig, dass wir auf jeden Fall eine Person oder mehrere Personen in unser Leben haben, wo wir sagen, hey, so wie sie glauben, das möchte ich auch. Und für mich ist das tatsächlich meine Eltern. Ist vielleicht für ein paar von euch noch schwierig zu glauben. Erwartet mal ab, dann seht ihr, wie cool eure Eltern eigentlich sind. Ja. Aber das ist so wichtig. Und vielleicht ist es auch dran, für manche zu sagen, ich suche mir nicht nur ein Vorbild, sondern ich suche mir sogar einen Mentor, eine Person, von dem ich lernen kann. Und was noch auch sehr wichtig ist, ist, unsere Prioritäten zu prüfen. Auf was eben die Frage, auf was baue ich mein Leben? Was ist mein Fundament? Was trägt mich? Was hält mich? Ist es mein Job, mein Geld, meine Familie? Oder ist es wirklich Gott? Welchen Stellenwert in meinem Leben hat Gott? Und das Dritte ist, das haben wir schon in den vorherigen Predigen gehört, wir müssen anfangen, nach himmlischen Prinzipien zu leben. Das heißt Freude, Freude. Es heißt Geduld, auch wenn ich kein Geduld habe. Es heißt zu lieben und so weiter und so weiter. Und vielleicht auch zu sagen, hey, was würde Jesus tun? Weil das ist unser Ziel, wie ihm zu denken. Und das Vierte ist, und deswegen bin ich so froh, dass ich euch habe, das hier ist alles ein Teamsport. Wir können das nicht alleine. Wenn ihr alle nicht da wärt, wären wir nicht so weit gekommen mit unser Haus und ich hätte nie erkannt, wie stolz ich eigentlich bin. Und ich hatte nie mich ändern können oder Gott reinlassen können in mein Herz, um das zu verändern und mir zu zeigen, hey, da ist noch mehr als nur das, was du kannst. Also brauchen wir unbedingt einander. Und ich bin so dankbar für euch. Und das Fünfte, und das ist echt auch herausfordernd, Paulus sagt, hey, wir sollen das, was hinter uns steht, vergessen, sodass wir endlich vorwärts kommen. Das heißt nicht, alles, was damals war, war blöd. Nein. Aber zu sagen, hey, das, was damals war, das hindert mich nicht, vorwärts zu gehen, in Freiheit rein. Weil das, was vorher war, das möchte uns gerne manchmal fesseln. Aber Gott sagt, ich lebe jetzt in dir und du bist frei. Du darfst jetzt vorwärts gehen. Das, was damals war, das soll dich nicht mehr bestimmen, das soll dich nicht mehr unterdrücken. Du bist frei in mir und wir gehen gemeinsam vorwärts. Das müssen wir üben. Das muss ich üben, weil das ist so einfach zu sagen, hey, ich habe das und das erlebt, deswegen bin ich halt so. Aber Gott nimmt uns in sein Werkstatt rein und sagt, nein, ich habe was Besseres. Und ich möchte es einmal auch ein bisschen so umdrehen, zu sagen, hey, das, was wir als Verlust sehen, das kann Gott sogar als Gewinn ansehen. Ich denke, manchmal hängen wir sehr an Sachen. Und jetzt gerade, wo wir ein Haus bauen und alles, sind ja auch noch die Ranger da. Und diesen Sommer hatten wir ein Sommercamp. Das haben wir jeden Sommer. Und wir hatten schon ziemlich früh zugesagt, dass wir auf diesen Camp gehen. Und dann haben wir wirklich gedacht, hey, wenn wir jetzt 2 Wochen auf ein Sommercamp gehen, steht unsere Baustelle noch da und nichts passiert auf der Baustelle. Können wir uns das wirklich leisten? Und ich war am Anfang, habe ich wirklich gezweifelt und ich habe einfach gebetet und dann habe ich plötzlich gespürt, wie Gott mir so einen Frieden gibt. Und hat einfach so klar gesagt, hey Elisabeth, dieses Haus kannst du nicht mitnehmen. Dieses Haus kann sogar kaputt gehen, egal wie viel Zeit ihr da reinsteckt, kann ein Brand kommen, kann ein Flut kommen und das Haus steht nicht mehr. Aber was da steht, auch wenn alles weg ist, wenn auf dem Camp ein Kind sich für mich entscheidet, das ist für die Ewigkeit. Das ist für die Ewigkeit. Und Gott hat mich so Frieden gegeben und gesagt, ja, ich möchte auch für die Ewigkeit bauen, weil das bleibt. Und deswegen diesen Verlust, den wir vielleicht gespürt haben, in dem, wo wir sagen, ja, wir geben unsere Zeit weg, hat Gott uns wieder als Gewinn gegeben, weil er gesagt hat, hey, ihr dürft hier investieren. Und Leute, wir haben Sachen erlebt mit den Kindern, das ist unglaublich. Kinder haben Schritte gemacht, so cool. Die obercoolen Jungs haben gesagt, ja, vielleicht beten wir nächste Woche. Und dann zu sehen, wie Gott arbeitet, das ist mehr wert, wie alles, was wir hier aufbauen können, für mich. Und ich denke, ich sage einfach, ich gebe meine Zeit ab. Aber unser Gott, unser Jesus hat sogar den weiteren Schritt gegangen. Er ist den weiteren Schritt gegangen und gesagt, ich gebe mein Leben auf, sodass ihr leben könnt und Leben habt in Fülle. Also das, was die Welt sieht als Verlust, ist bei Gott Gewinn. Man muss ganz anders denken. Das ist krass, weil das Evangelium sagt, wer loslässt, der bekommt. Wer weggibt, der wird beschenkt. Und darum geht's auch Jesus ganz viel. Er sagt es ja auch in seine Gleichnisse. Hey, der Mann, der hat diesen Schatz im Acker gefunden. Was hat er gemacht? Er hat alles verkauft, um diesen Schatz zu gewinnen. Er hat alles verschenkt, sodass er diesen Schatz bekommt. Und genau diesen Schatz, das ist das Ziel. Jesus in Beziehung mit ihm. Ich denke, manchmal merken wir gar nicht, dass wir anders rechnen, anders denken, als wir sollten, anders denken, als was Gott für uns möchte. Und wir haben unsere Karte einfach falsch rum und wir laufen in eine Richtung. Und da bin ich so dankbar, dass Gott immer wieder kommt und sagt mit seinem Heiligen Geist, hey, diese Richtung geht's. Er lebt in jedem Einzelnen von uns und er richtet uns aus. Und Paulus, ich habe das Gefühl, durch dieses Brief ruft er. Er ruft, rechne anders mit Jesus. Und wir können aufhören, nach Erfolg zu rechnen, wie die Welt uns sieht, zu rechnen, sondern stattdessen nach Gnade, nach Liebe, nach Geduld, nach Freude. Und wenn wir anfangen zu denken im Licht von Jesus, dann können wir merken, sogar im Chaos, in den Gefühlen, die wir haben, ja, ich merke, mein Gefühlsfeld ist wirklich in Achterbahn zurzeit. Aber es ist egal, weil ich weiß, ich stehe auf dem Boden, wo Jesus mein Fundament ist. Und ich darf mich trotzdem freuen. Ich darf zu meinem Herz sagen, hey Herz, wir haben so viel, worüber wir uns freuen können, egal was unsere Umstände sind. Und vielleicht ist heute für dich ein Moment dabei, wo du sagst, in diesem Teil von meinem Leben möchte ich auch lernen, mit Jesus anders zu rechnen. Möchte ich auch lernen, Jesus reinzubringen. Und wir haben ein Gebetsteam und die werden nachher da hinten stehen, im grünen Schal. Und die würden gerne mit euch beten. Wenn du merkst, es gibt einen Teil von meinem Leben, wo ich mehr Freude erleben möchte, wo ich was aufgeben möchte, geben, Gott geben möchte, sodass er Frieden schenken kann, Kontrolle abzugeben, dass er Freude wieder schenken kann. Ich habe euch was mitgenommen. Ich war mir nicht sicher, ob ich das machen soll oder nicht, aber ich habe mich doch entschieden, das zu machen. Durch diese Vorbereitung habe ich immer wieder ein Lied gehört. Das war total zufällig, dass dieses Lied in meine Playlist reinkam. Aber das hat mich so getroffen und ich würde gerne einen Vers von dieses Lied für euch vorlesen als Abschluss. Du siehst meine Umstände in Relation. Mit Fokus auf die Ewigkeit sind meine Sorgen plötzlich ganz klein. Herr, ich will da sein, wo dein Frieden wohnt. Und jeder Atemzug in mir bezeugt die Wahrheit. Jesus, ich bin ganz dein. Du sprichst ewige Bilder an die Wände meiner Seele. Du bist ewige Liebe. Alles andere wird vergehen. Ich weiß, ich werde dich mit meinen Augen sehen. Nicht sterben werde ich, sondern leben.